DW Menschen und Märkte.
VW spürt Druck und investiert Milliarden in China. Diesel hat inzwischen einen schlechten Ruf, boomt aber in Japan. Und in New York fällt der Hammer und ein Bild wechselt für einen Rekordpreis den Besitzer. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. In Mexiko-Stadt beginnt heute die nächste Runde in den zähen Verhandlungen über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Im Vorfeld teilte Mexikos Regierung mit, sie bereite sich auf einen Austritt der USA vor. US-Präsident Trump will das Abkommen mit Kanada und Mexiko neu verhandeln und notfalls kündigen, denn er ist der Meinung, NAFTA sei ein schlechter Deal für die USA. Viele Amerikaner sehen das anders, allen voran die Landwirte, wie Mark Hoffmann berichtet.
Ship Council baut Mais an, Sojabohnen und Weizen. Die Landwirtschaft ist sein Leben und Familientradition. Der Farmer aus Maryland bestellt die Felder bereits in der 10. Generation. Seine Produkte verkauft er auch ins Ausland.
Wir in den USA sind mit fruchtbaren Böden gesegnet. Wir haben eine hochproduktive Landwirtschaft. Wenn wir weiter wachsen wollen, dann außerhalb unserer Grenzen. Das ist unser Markt.
Erzählt Farmer Council dem US-Radio. Radiosender NPR. Wenn ihm der US-Präsident nicht einen fetten Strich durch die Rechnung macht. Donald Trumps Forderung nach einem Ausstieg aus NAFTA ist für viele US-amerikanische Landwirte eine blanke Horrorvision. Sie gehören zu den klaren Gewinnern des vor 23 Jahren geschlossenen Freihandelsabkommens. Mexiko und Kanada sind die wichtigsten Abnehmer für Gemüse, Fleisch und Milchprodukte. US-amerikanischer Mais zum Beispiel geht größtenteils nach Mexiko.
At some point either NAFTA will be renegotiated so that it's fair to the United States or it will be terminated. It's very simple.
Entweder das Handelsabkommen wird nach den Wünschen der USA aktualisiert oder es folgt der Ausstieg. US-Präsident Trump hat diese Drohung zuletzt auf seiner Asienreise wiederholt.
So it's fair for the United States. It will be terminated.
Die letzte, vierte Verhandlungsrunde Mitte Oktober in der Nähe von Washington ging mit gegenseitigen Vorwürfen zu Ende. Die Stimmung ist vergiftet. Mexiko und Kanada rätseln, was sie den immer neuen forschen Forderungen aus den USA entgegensetzen sollen. Und mexikanische Vertreter erklärten, sie würden sich bereits auf einen möglichen US-Ausstieg und damit auf das Ende des Abkommens vorbereiten. Trumps Landwirtschaftsminister Sonny Perdue verbreitet dagegen in Interviews Zuversicht. Der US-Regierung sei durchaus bewusst, was auf dem Spiel stehe. Doch auch Perdue will seine Hand für nichts mehr ins Feuer legen.
But I'm kind of a planner and a plan.
Ich denke auch an einen Plan B. Wenn die Neuverhandlungen nicht erfolgreich sind, dann hat das verheerende Folgen für die Landwirtschaft. Das wird sich auch auf die Rohstoffpreise auswirken.
Nicht zu überhören sind die Warnungen vor einem Scheitern der Verhandlungen, die nun in Mexiko-Stadt in die nächste Runde gehen. Handelskammern und Wirtschaftsvereinigungen schwanken zwischen Verzweiflung und Panik, schreibt die Washington Post. Die wenigsten wollen derzeit an einen Erfolg der Verhandlungen glauben.
I believe it's more of a play.
Alles nur ein Spiel.
It's a classic business negotiating tactic.
Trumps harsche America First Rhetorik, reine Verhandlungstaktik, findet dagegen Riley Walters von der Heritage Foundation, einer konservativen Denkfabrik. Washingtons Verhandlungsführer testeten auf diese Weise aus, wie weit sie kommen, um das Maximale herauszuholen, ist Walters überzeugt. Die weit verbreitete Alarmstimmung hält der Wissenschaftler für übertrieben.
Der Kongress hat das letzte Wort. Wenn es um Handelsgesetze geht, um Preissteigerungen, möglicherweise um die Zerschlagung von bestehenden Lieferketten und inwiefern das alles den Durchschnittsamerikaner betrifft. Es wird Widerstand geben, aus NAFTA auszusteigen.
Auch Trump sei bewusst, welchen Wert NAFTA für die heimische Wirtschaft habe, so Walters im Interview mit dem ARD-Studio Washington. Kanada, Mexiko und die USA hatten sich beim letzten Treffen darauf verständigt, die laufenden Verhandlungen vorsorglich bis ins nächste Jahr zu verlängern. Es bleibt also noch ein wenig Zeit für eine mögliche Einigung.
Zyniker behaupten ja oft, die Politik habe der Macht internationaler Konzerne wenig entgegenzusetzen. Als Gegenbeispiel bietet sich China an. Das Land will etwas gegen Luftverschmutzung tun und die Elektromobilität vorantreiben. Ab 2019 führt es daher Quoten ein. Dann muss jedes 10. Auto, das ein Hersteller im Land verkauft, einen Strom- oder Hybridantrieb haben. Deutsche Autobauer waren lange gegen diese Quote, schließlich sind sie nicht gerade Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Nun müssen sie sich mit den neuen Umständen abfinden. Volkswagen verkündete neue Milliardeninvestitionen in China, seinem wichtigsten Markt. Steffen Wurzel aus Shanghai.
10 Milliarden Euro will Volkswagen in China in den nächsten 7 Jahren im Bereich der E-Autos ausgeben. Das hat der China-Chef von VW, Jochen Heitzmann, in Guangzhou angekündigt. Dort beginnt morgen eine Automesse. Der große Trend wird auch hier wieder der Bereich E-Mobility sein. Volkswagen will bis 2025 in China 40 verschiedene Modelle mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid anbieten. Insgesamt will VW bis dahin jedes Jahr 1,5 Millionen Elektroautos in China verkaufen. Ganz freiwillig hat der Volkswagen-Konzern in China nicht auf Elektromobilität umgeschwenkt. Im Gegenteil, VW und auch die anderen beiden großen Hersteller Daimler und BMW haben sich monatelang gegen die von der chinesischen Staatsführung geplante E-Auto-Quote gewehrt. Auf höchster politischer Ebene machte auch die deutsche Bundesregierung kräftig Lobby gegen diese Quote, die nun später eingeführt wird als zunächst gedacht. Statt Anfang nächsten Jahres erst im Januar 2019. VW-China-Chef Heitzmann nannte das in Guangzhou eine richtige Lösung.
Volkswagen gibt sich in China grün und elektrisch. Doch den Diesel hat das Unternehmen noch längst nicht abgeschrieben, trotz Abgasskandal und drohender Fahrverbote. Ausgerechnet das fast dieselfreie Japan will VW mit einer Motortechnik beglücken, die zu Hause in Deutschland wegen ihres Feinstaubausstoßes in der Kritik steht. Und tatsächlich zeigen die Zahlen, Diesel ist in Japan im Kommen. Jürgen Hanefeld in Tokio sagte uns, woran das liegt.
Es war eine Überraschung, als VW vor 3 Wochen auf der Tokyo Motor Show verkündete, die Passat-Serie, ausgerüstet mit einem TDI-Dieselmotor auf dem neuesten technischen Stand, soll Anfang des neuen Jahres auf den Markt kommen. Auf den japanischen Markt wohlgemerkt. Die Zuhörer trauten ihren Ohren nicht. Steckte Volkswagen nicht gerade noch in den Nachwehen des Betrugsskandals mit Dieselaggregaten? Und war die Marke in Japan nicht noch glimpflich davongekommen, weil es hier keine VW-Diesel gibt? Jürgen Stackmann, Vorstand für Vertrieb und Marketing, begründete die Entscheidung.
Wir haben eben halt auch den ersten japanischen Hersteller mit Mazda, der sehr stark auf Diesel setzt. Also die Technologie kriegt hier eigentlich Traktion im Land und deswegen glauben wir, dass wir mit unseren neuesten Euro 6 Dieseln auch eine gute Zukunft hier haben.
Tatsächlich spielten bis vor etwa 5 Jahren Diesel-Pkw in Japan keine Rolle. Sie waren nicht in der Lage, die geltenden Abgasnormen zu erfüllen. Mazda war der einzige einheimische Hersteller, der sich noch mit dem Selbstzünder befasste. Alle anderen produzieren gar keine Dieselmotoren mehr. Nur in Exportmärkten ist es anders. Wer in Deutschland zum Beispiel einen Toyota als Diesel fahren will, bekommt ein BMW-Aggregat eingebaut. Doch allmählich wittern traditionelle Dieselfabrikanten wie Mercedes Morgenluft, wenn man den Feinstaub so nennen will. Es ist ihnen gelungen, Selbstzünder zu bauen, die den japanischen Normen entsprechen. Außerdem fördert der Staat den Absatz dieser Autos mit niedrigeren Steuersätzen.
Die Regierung hier macht keine Technologievorschriften, sondern setzt eigentlich auf die Ziele, die sie erreichen wollen, niedriger Verbrauch und niedrige Emissionen. Und das erfüllen wir halt mit unseren Euro 6 Motoren hier sehr gut.
Da Mazda der einzige einheimische Hersteller ist, der Dieselaggregate produziert, liegt der Anteil an Importfahrzeugen in diesem Segment bei 50%. Sie müssen ja auch eigentlich nur ins Regal greifen, um ihre Autos mit Dieselmotoren zu bestücken. Schon behaupten die Importeure, der Dieselanteil sei im ersten Halbjahr 2017 um 20% gestiegen. Peter Kronschnabel, der Vorsitzende des Branchenverbandes, wird mit der Aussage zitiert, jedes fünfte der rund 150.000 aus Europa eingeführten Fahrzeuge sei ein Diesel gewesen. Das ist noch kein Boom. Schließlich liegt die Basis für dieses Wachstum bei nahe Null. Und 30.000 Autos, gemessen an mehr als 4 Millionen Zulassungen im Jahr, sind noch immer weniger als 1%. Diesel bleibt ein Nischenprodukt. Aber
wir setzen im Konzern nach wie vor auf Diesel als ein Aggregat, das Zukunft hat. Nicht überall auf dem Weltmarkt. Aber das eine große Bedeutung haben wird, gerade für das Thema Langstreckenfahrten. Da wird Diesel auch nach wie vor in der Zukunft einen sehr starken Markt finden.
Auch in Japan würden lange Strecken gefahren, meint Jürgen Stackmann von VW. Derweil bastelt Mazda weiter an neuen Konzepten wie der Vereinigung von Otto und Dieselmotor durch homogene Kompressionszündung. Der Diesotto-Motor, kein Witz, kommt ab März 2019 auf den Markt. Er soll noch sparsamer sein als ein Diesel.
Bei einer Kunstauktion von Christie's erhielt ein anonymer Bieter gestern Abend in New York den Zuschlag für ein Gemälde, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Das Christusporträt trägt den Titel Salvator Mundi und es ist nicht ohne Ironie, dass der Erlöser der Welt nun das teuerste Bild ist, das jemals bei einer Auktion versteigert wurde. Georg Schwarte berichtet.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi.
Da stand er, der Auktionator, und da stand er, der Erlöser der Welt von Leonardo da Vinci. Das Bild der Bilder und alle drei, Auktionator, Künstler und Motiv, ahnten wohl nicht, dass sie hier in New York bei Christie's denkwürdige Kunstverkaufsgeschichte schreiben würden.
What am I offered here? Let's open this at 70, 70, 75, at 75 million, 75 million, at 75 million. 80 million, 85 million.
85 Millionen, alles im ohnehin verrückten Rahmen. Da Vincis Gemälde des rätselhaft anmutenden Jesus, lange verschollen, schwer debattiert, einst für 50 Pfund verkauft, weil alle es für eine billige Kopie hielten.
For 50 pounds, for nothing, because they thought it was a replica of a replica.
1956, bei Sotheby's versteigert, alle dachten, das ist wertlos. Das war damals, heute, das letzte überhaupt zu ersteigernde von 16 Da Vinci-Werken.
And last time Leonardo came at auction was in 1909, last time when one was sold, so this is more than 100 years ago, so... You could say it's an incredible, you know, once in a lifetime, in many lifetimes event.
Der letzte Da Vinci, 1909 versteigert, über 100 Jahre her. Sowas wie heute wird nur einmal im Leben passieren, sagt Louis Gousser von Christie's. Er sollte Recht behalten, in vielerlei Hinsicht. Die 100-Millionen-Grenze, nach Minuten nur durchbrochen, wenig später schon, hält das Publikum den Atem an.
For Leonardo, at 190 million, give me 200. 190 is bid. 200 million is bid. At 200 million. At 200 million. 200 million, please. 200 million is bid.
200 Millionen. Schon jetzt. Allzeitrekord. Das teuerste Kunstwerk bis dahin. Ein Picasso. 179 Millionen Dollar. Und jetzt das hier.
You didn't hear it? I did. 225.
Als ein Bieter nur 5 Millionen drauflegt, 225 Millionen bietet Gelächter im Saal. Was sind 5 Millionen mehr, wenn es doch hunderte Millionen sein könnten?
240 Millionen Dollar. I can wait.
Der Auktionator, er konnte warten. Natürlich konnte er. Hinter der Bühne lachten sie sich bei Christie's vermutlich schon jetzt in den Schlaf vor Freude. Und es ging weiter. 300 Millionen rief ein Bieter leise in das Raunen des Saales.
300. I thought so. 300 Millionen.
300 Millionen. Die einen verdrehten die Augen, die anderen besoffen von der Zahl. Bei 350 Millionen eine klitzekleine Pause.
The conversation continues. So we will pause at 350 million.
Viel haben sie über die Echtheit debattiert und gestritten, auf das Jahr 1500 datiert, übermalt, verändert, restauriert, verschollen, wiederentdeckt, vor der Auktion hier auf Welttournee. Zum Appetit anregen und der schien unendlich. Am Ende zwei Bieter und ein letztes Gebot.
400 Millionen.
400 Millionen im Saal, Partystimmung, als nach 19 Minuten schließlich der Hammer fiel.
Leonardo Salvator Mundi selling here at Christie's. 400 Millionen Dollar is the bid and the piece is sold.
Der Salvator Mundi, der Erlöser der Welt, erlöste den Weltrekord. Wahnsinn, sagten sie draußen vor der Tür, der Käufer noch unbekannt, der Verkäufer ein russischer Milliardär. Gesamtpreis plus Gebühren 450 Millionen Dollar. Der Kunstmarkt, ein Tollhaus.
Wo das Bild demnächst hängen wird, ist nicht bekannt. Das war's für heute im Wirtschaftspodcast. Gianni Di Biase an der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.